Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Zuhörer. Ich freue mich, heute an diesem Sonntag gemeinsam mit euch in unserer Josef-Predigtreihe weiterzumachen aus dem ersten Buch Mose. Und ihr dürft dazu gerne eure Bibel mit mir aufschlagen. Wir werden uns heute dem Kapitel 39 zuwenden. 1. Mose, Kapitel 39. Und ich will heute ganz am Anfang der Predigt erst einmal unseren Text vorlesen und dann beten wir zusammen. 1. Mose, Kapitel 39. Und Josef wurde nach Ägypten hinabgeführt. Und Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Oberste der Leibwache, ein ägyptischer Mann, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er war im Haus seines Herrn, des Ägypters. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Und Josef fand Gnade in seinen Augen und diente ihm. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er hatte, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen, und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts bei ihm, außer um das Brot, das er aß. Und Josef war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sprach, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus, und alles, was er hat, hat er in meine Hand gegeben. Niemand ist größer in diesem Haus als ich, und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, da du seine Frau bist. Und wie sollte ich diese große Bosheit tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, als sie Josef Tag für Tag ansprach und er nicht auf sie hörte, bei ihr zu liegen, bei ihr zu sein, da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus ging, um seine Arbeit zu tun, und kein Mensch von den Leuten des Hauses war dort im Haus. Und sie ergriff ihn bei seinem Gewand und sprach, liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand hinter ihrer Hand und floh und lief hinaus. Und es geschah, als sie sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses und sprach zu ihnen und sagte, seht, er hat uns einen hebräischen Mann gebracht, damit er Scherz mit uns treibt. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen, und ich habe mit lauter Stimme gerufen. Und es geschah, als er hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh und lief hinaus. Und sie legte sein Gewand neben sich, bis sein Herr nach Hause kam. Und sie redete zu ihm nach diesen Worten und sprach, der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um Scherz mit mir zu treiben. Und es geschah, als ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh hinaus. Und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sprach, nach diesen Worten hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen, und er war dort im Gefängnis. Und der Herr war mit Josef und wandte ihm Güte zu und gab ihm Gnade in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs, und alles, was dort zu tun war, das tat er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war, und was er tat, ließ der Herr gelingen. Ihr dürft gerne noch einmal aufstehen und wir wollen gemeinsam beten, bevor wir uns der Auslegung dieses Kapitels widmen. Jesus, ich danke dir, dass wir hier einen weiteren Abschnitt vor uns haben, der uns auf dich hinweisen soll. Und ich möchte dich bitten, dass wir ausgehen von deinem inspirierten Wort und von dieser Geschichte Josefs wahrnehmen, wie und warum du es geschrieben hast, und dass uns all diese Facetten zu dir führen, Jesus, und dass wir in dir unsere Rettung, unsere Gerechtigkeit, unsere Erlösung finden und dass wir darüber staunen, was du für uns gemacht hast, Herr. Bitte gebrauche diese Predigt, damit dein Name groß wird und dass wir dir von Herzen gerne nachfolgen und dich verherrlichen. Amen. Ich bin mir sicher, dass ihr in eurem Alltag schon einmal in der Situation wart, dass ihr eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Sache erledigen musstet, die ihr vielleicht sogar probiert habt oder vielleicht schon von vornherein wusstet, das kann ich gar nicht. Das schaffe ich nicht. Hier ist etwas zu erledigen, das meine Fähigkeiten, vielleicht von meinem Handwerk, von meiner Intelligenz, von meinem Urteilsvermögen überschreitet. Ich kann nicht tun, was jetzt für mich ansteht. Ich bin damit überfordert. Und wie gut ist es, wenn man sich in so einer Situation an jemanden wenden kann, wo man weiß, dort finde ich Hilfe. Man hat eine bestimmte Aufgabe vor sich und es fällt einem ein, ich kenne da doch jemanden. Ich kenne jemanden, der hat diese Sache schon 100 Mal gemacht. Er kann mir helfen. Ich kenne jemanden, der ist darin so begabt und viel besser als ich. Der kann mir vielleicht nicht nur helfen, sondern wenn er es gut mit mir meint, kann er das sogar für mich erledigen. Ich kann ihn fragen, hey, kannst du bitte kommen und für mich erledigen, was ich nicht kann, aber vielleicht oder sogar tun sollte. Und diese Erkenntnis, die euch bestimmt in verschiedenen Bereichen eures Lebens und auch mir sehr häufig schon vor Augen gekommen ist, ist nicht nur etwas, was wir in unserem Beruf, im Handwerk, vielleicht auch in unseren Hobbys, in Beziehungen oder Planungen uns begegnet, sondern es ist eine grundlegende Tatsache, die Gott in seinem Wort immer wieder deutlich macht, benennt, betont und unterstreicht. Und zwar nicht einfach nur in irgendeinem Lebensbereich, sondern wenn es um unser Leben selbst geht. Wenn es darum geht, wie wir uns verhalten, wie unser Herz ist, wie unser Charakter ist. Gott betont und beschreibt von Anfang bis Ende der Bibel immer wieder darum, dass diese Tatsache, die Situation ist, in der wir Menschen uns befinden, wenn es darum geht, Gottes Herrlichkeit im Gehorsam gegenüber seiner Anliegen, Anordnungen wiederzuspiegeln. Und das ist nicht nur eine Situation, in der wir Menschen uns befinden, wo wir quasi Hilfe brauchen, wo wir schon weit gekommen sind und jetzt jemand noch so den letzten Rest machen muss, damit die Sache wirklich gut und vollendet wird, sondern die Bibel beschreibt, dass wir als Menschen, wenn es darum geht, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln, sie überhaupt nicht erreichen. Komplett daran scheitern, zu leben, auszuleben, was wir eigentlich vor Gott sein sollten. Es ist etwas, was wir nicht können, keiner von uns. Und Gott beschreibt diese Wahrheiten, diese Tatsache, nicht nur zum Beispiel in Römer 3, wenn es heißt, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, die sie haben sollten. Oder sie ermangeln sie, sie reichen da nicht heran. Gott hat Verse, wo er diese Wahrheit sehr klar unterstreicht und betont, sondern Gott beschreibt und benennt diese Wahrheit auch, indem er im Alten Testament ganz, ganz viele Begebenheiten, nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament, ganz viele Begebenheiten aufschreiben ließ, wo ganz klar deutlich wird, dass Menschen daran scheitern, vor Gott zu sein, was sie eigentlich sein sollten. Gleichzeitig beschreibt Gott aber in der Schrift an ganz, ganz verschiedenen Stellen genauso, dass es einen gibt, der das tut, was du und ich nicht können. Dass es einen gibt, der vollbracht hat, was wir machen sollten, aber einfach nicht hinbekommen, egal wie wichtig es uns eigentlich ist und egal wie oft wir es versuchen, aber immer wieder daran scheitern. Und genauso wie Gott diese Wahrheit unserer Sündhaftigkeit durch Geschichten und Beispiele beschreibt und durch andere Verse lehrt und erklärt, so macht es Gott auch mit der Tatsache, dass es einen Held der Geschichte gibt, der alles richtig gemacht hat. Er verheißt es nicht nur im Alten Testament und kündigt es an. Er beschreibt es nicht nur im Neuen Testament, in dem Jesus in den Evangelien beschrieben und in den Briefen es ausgelegt wird, sondern Gott gab auch Begebenheiten und Geschichten, in denen ein Mensch das getan hat, was kein anderer geschafft hat. Und genau das haben wir hier in der Geschichte Josefs, in der wir uns gerade befinden, sogar direkt nebeneinander. Und ich will kurz uns in Erinnerung rufen, was wir ein Kapitel vorher uns in der letzten Josefs-Predigt angeschaut haben. Das Kapitel 37 startet ganz normal mit dem Fokus auf Josef. Wir haben da diese Tatsache, dass er von seinem Vater geliebt ist, dieses Gewand bekommt, dass er von seinen Brüdern gehasst wird, verraten wird, verkauft wird, abgelehnt wird, obwohl der Vater ihn aus Liebe zu ihnen sandte. Und wir haben die Träume Josefs, die Verheißungen und Prophezeiungen Gottes über sein Leben als auserwählter Herrscher und König darstellen. Und dann am Ende von Kapitel 37, wo Josef verkauft wird, stellte sich die große Frage, wie geht es eigentlich mit ihm weiter? Aber Gott macht ganz bewusst in Kapitel 38 einen ganz entscheidenden Einschub, bevor er zu der nächsten Szene Josefs kommt, die wir gerade gelesen haben. Wir haben uns in der letzten Predigt in 1. Mose 38 angeschaut, wie dort die Bosheit, der Egoismus und der selbstsüchtige Mitbrauch von einem der Söhne Judas, nämlich Onan, gegenüber seiner verwitweten Schwägerin Tamar deutlich wird. Statt sich um ihre Anliegen zu kümmern, um ihr ein Nachkommen zu zeugen, nutzt Onan seine verwitwete Schwägerin einfach nur sexuell aus. Wir haben Kapitel 38 die Verzweiflung Tamas gesehen, die zu einer hinterlistigen Verführung ihres Schwiegervaters Juda führte. Sie verkleidet sich selbst als eine Hure und Juda, der völlig unmoralisch und ungerecht ist, geht auf dieses dezente Angebot. Er hat sie einfach nur gesehen, ging auf sie zu, fragte nach, verhandelte mit ihr und begann mit ihr Unzucht. Wir haben in Kapitel 38 anschließend danach gesehen, wie selbstgerecht Juda mit Tamar umging, indem er, als es rauskam, dass sie schwanger ist, er sagte, sie muss auf jeden Fall sterben, diese Frau. Aber wie er von Tamar überführt wird, dass er der Vater dieses Kindes ist. Also wir haben hier in Kapitel 38 so ein dunkles Szenario, so einen dunklen Einschub in die Geschichte Josefs, wo im Hinterkopf immer noch diese Frage ist, aber wie geht's mit Josef weiter? Eine Sache haben wir aber in Kapitel 38 auch gesehen, nämlich, dass dieses Kapitel in so einer herrlichen Weise aufzeigt, welch eine Gnade Gott für Sünde hat. Nämlich, dass dieser Nachkomme aus dieser Unzucht Judas mit Tamar, dieser Nachkomme Peres, ein Vorfahre von Jesus Christus ist, der gekommen ist, um Sünder von ihrer Schuld zu retten. Und wie diese dramatische Geschichte von Sündern, von Gott, in Segen verwandelt wird und er ihnen nicht gibt, was sie verdient haben, so sehr, dass das Haus des Peres, der auf diese Weise gezeugt wurde, zu einem Segensspruch bei Hochzeiten wurde. Im Alten Testament haben wir das im Buch Ruth gesehen. Und heute widmen wir uns aber dieser Frage, was ist eigentlich mit Josef? Was geschah mit Josef, nachdem er von seinen Brüdern als Sklave verkauft wird? Und wir werden heute, wir haben den Text schon gelesen, einen riesigen Kontrast sehen, wenn wir das Leben und das Verhalten Josefs betrachten werden. Und dieser Kontrast, der wird noch größer mit dem Hintergrund von Kapitel 38. Und es ist etwas, was wir in unserer Welt sehen können, etwas, was genauso Gott in der Schrift deutlich macht. Wann leuchten die Sterne in der Nacht am hellsten? Wenn die Nacht am dunkelsten und am klarsten ist. Wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann leuchten, sehen wir die Sterne am klarsten. Wo die Sünde so groß wird, wird deutlich, wie überschwänglich und überströmender die Gnade wird. Und das macht Gott immer wieder in der Bibel, dass er so einen dunklen, ernsten Boden liegt, um zu zeigen, schaut mal, wie herrlich und kostbar das Evangelium, meine Gnade, meine Liebe zu euch ist. Und wir werden heute nicht einfach nur etwas sehen, was mit Josef passiert ist, was wir vorher in Kapitel 37 schon hatten. Nicht nur etwas, es wird auch vorkommen, was Josef widerfährt und was mit Josef gemacht wird. Wir werden auch nicht nur sehen, wie Gott zu Josef steht, sondern wir kriegen jetzt in Kapitel 39 auch einen Einblick, wie Josef selbst ist. Was war er für ein Mann? Welche charakterlichen Eigenschaften hat Gott bewusst rausgepickt, hier an dieser Stelle, uns aufzuzeigen, schaut mal, das war Josef für ein Mensch. Und das macht er auch nicht ohne Grund. Und nachdem wir gesehen haben, dass Josef der kostbare und geliebte Sohn ist, dass er der gekrönte und der gehasste Sohn ist, dass er der gesandte und der beseitigte Sohn ist, werden wir heute sehen, dass er der gesegnete und der gerechte Sohn ist. Um das einmal noch mal kurz zeitlich einzuordnen, so wie das Kapitel 38, auch wenn es in einem Kapitel zusammengefasst ist, über 20 Jahre eigentlich beschreibt, so beschreibt, was wir heute bei Josef sehen, dieser Lebensabschnitt von er kommt nach Ägypten bis er wird ins Gefängnis geworfen, circa 11 Jahre. Josef wurde mit 17 Jahren von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft und er war über 11 Jahre in Ägypten, bevor er, 13 Jahre in Ägypten, bevor er in diese besondere Position gehoben wurde, wo es heißt, dass er mit 30 zu rechten Pharaos erhöht wurde. Und so diese Szene bis zum Gefängnis sind circa 11 Jahre und dann verbrachte Josef circa 2 Jahre im Gefängnis als Konsequenz darauf. Also was wir hier lesen, ist von Gott wieder bewusst rausgenommen, um einen langen Zeitraum zusammenzufassen und zu sagen, was ist ein Fazit, dass wir über diese 10, 11 Jahre ziehen können über das Leben Josefs. Und wir finden hier als allererstes in den ersten Abschnitten, zwar in den ersten 6 Versen, einen ganz wichtigen Hinweis von Gott und eine wichtige Erinnerung von Gott, der immer wieder sprachlich betont. Wir dürfen dieses Kapitel 39 nicht einfach nur als Josef widersteht halt der Versuchung abstempeln. Ja, es ist eine ganz zentrale Aussage Gottes hier über Josef, aber diese Szene ist eingebettet in zwei Stellungnahmen Gottes gegenüber Josef. Wir finden ganz am Anfang in den ersten 6 Versen immer wieder einen Hinweis, und zwar die Tatsache, dass Gott mit Josef war und dass er ein Mann war, dem Gott alles gelingen ließ. Das finden wir in den ersten 6 Versen. Schaut mal zum Beispiel in Vers 2. Es wird immer wieder betont, und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Alles, was er anfasste, alles, was er vollbringen musste, hat einfach geklappt. Ein Übersetzer hat gesagt oder hat sich entschieden, dieses ein Mann, dem alles gelang, als Glückspilz zu übersetzen. Das war ein Mensch, du hast ihn angeschaut und dachte sich so, der kann auch noch das und da geht auch wieder nichts schief. Und wie kann es denn sein, dass er auch noch darin begabt ist? Und warum war das so? Nicht einfach, weil Josef halt so besonders war, sondern weil Gott sich hier ganz bewusst zu seinem Knecht dazustellte. Zu diesem Mann, der von seinen Brüdern verkauft und abgelehnt und beseitigt wurde. Zu diesem Mann, der von Potiphar, dem Obersten der Leibwache, gekauft wurde, der quasi zu einem Sklaven, zu einem Diener, zu einem Knecht geworden ist. Es war der auserwählte Mann, wo Gott sagt, ich bin mit ihm. Und das unterstreiche ich. Und deswegen wiederholt es Gott immer wieder. Zum einen Vers 3 heißt es, und sein Herr, also Potiphar, sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Wieder die gleiche Wiederholung. Einmal, Gott stellte sich zu Josef, er war mit ihm und das Gleiche fiel auch den anderen auf. Das war nicht einfach nur so im Heimlichen, war Josef so voll intelligent und das hat alles geklappt. Es war, das sprach sich rum, das hat auch sein Herr gesehen und sagte, dieser Sklave ist anders wie alle anderen. Ich gebe ihm eine Aufgabe und es klappt. Der ist sogar ein Glückspilz. Manche Sachen, die öfter schief gingen bei anderen, bei dem geht nichts schief. Es gelingt ihm alles, was er tat und nicht einfach nur fiel Potiphar auf, dass Josef so war, sondern ihm fiel auf, dass dieser Josef ein göttlich Gesegneter war. Potiphar sagt nämlich, also der Herr in Vers 3, und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, dass Jahwe mit Josef war. Die Ägypter, die viele Götter hatten, die viele Götter angebetet und verherrlicht hatten, denen fiel auf, hier ist einer, der muss göttlich gesegnet sein. So wie der lebt, das, was ihm gelingt, ist nicht menschlich. Da muss ein übernatürliches Wesen dahinter stecken. Gott selbst, das fiel Potiphar auf. Und dann heißt es in Vers 4, dass Josef eben, übrigens, das wird zu dieses, dass Gott mit ihm war und dass ihm alles gelingen ließ, das wird in der Bibel zu 3 Personen so gesagt, zu Josef, zu David und zu Jesus. Und gerade bei Josef und dieser Verknüpfung Josef und David finden wir in der Schrift eben, dass es 2 Menschen sind, an denen so viele Parallelen zu unserem Herrn Jesus Christus vorhanden sind. Es ist kein Zufall, dass es gerade zu diesen beiden heißt, alles, was er tat, gelang ihm. Genauso zum Beispiel zu David in 1. Samuel Kapitel 18, Vers 14. Es gelang David auf allen seinen Wegen und der Herr war mit ihm. Und hier auch eben Josef ausgepickt, ein auserwählter Knecht im Gegensatz zu allen, wo Gott in dieser besonderen Weise mit ihm war. Und dass Josef alles gelingen ließ, da hört Gottes Auswahl und Gottes Segen ihm gegenüber nicht auf, sondern zum einen sagt Potiphar, und er trifft hier eine sehr kluge wirtschaftliche Entscheidung, sagt, naja, wenn diesem einen alles gelingt, dann gebe ich diesem einen alle Verantwortung. Also wenn bei dem alles klappt, dann soll der nicht in der Nahrungskette irgendwo ganz unten sein, sondern der gehört ganz nach oben. Der soll alles entscheiden, weil wenn seine Entscheidungen so gut werden, dann sind auch meine, dann geht es auch mir gut. Und es heißt in Vers 4, Josef fand Gnade in seinen Augen und diente ihm und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, gab er in seine Hand. Nachher greift es Josef auch in Vers 8 auf und er sagt in Vers 8, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts und er sagt, bei mir im Haus. Josef wusste, dass Potiphar stellte ihn über sein Haus. Das äußerte sich in einer Art und Weise, als ob Josef der Laden da gehörte. Er konnte davon sprechen, sagen, hey, das ist mein Haus. Ich mache hier das, was gemacht werden sollte und ich mache das besser als alle anderen und es klappt auch. Und er sagt, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er hat, hat er in meine Hand gegeben. Niemand ist größer in diesem Haus als ich und er hat mir gar nichts vorgehalten als nur dich, da du seine Frau bist. Also wir sehen hier quasi, was Potiphar Josef alles übergab. Es blieb aber nicht einfach nur dabei, dass Josef alles gelang in dieser Position, in der er war, sondern Gott macht weiteres durch die Hand Josefs. In Vers 5 heißt es, es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er hatte, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Gott stellte sich nicht nur in einer besonders segnenden Weise zu Josef, sondern Gott segnete genauso auch alles, was um ihn herum war. Das Haus war gesegnet und sogar das Feld, der wirtschaftliche Ertrag, der war gesegnet. Und alles, weil Gott mit Josef war. Das ist erstmal der Start, das ist erstmal der Anfang, bevor es überhaupt zu einer weiteren Szene geht, wo Josefs Charakter beschrieben wird. Und wir finden hier am Anfang in diesen ersten 6 Versen quasi eigentlich ein irdisches Abbild davon, was es bedeutet, dass durch einen Nachkommen Abrahams alle Nationen gesegnet werden. Das ist ein erster Hinweis darauf. Dieser Segen für alle Nationen durch Josef, er wird noch größer, als die Hungersnot kommt und wirklich alle Nationen nach Ägypten kommen und durch diesen einen Nachkommen die ganze Welt gesegnet und gerettet wird. Und dieser Keim, der beginnt hier aufzugehen, erstmal im Haus Potiphars und in seinem Feld. Dort, wo Josef war, dort war der Segen Gottes über die Menschen, die mit ihm zu tun hatten. Und hier als ein irdisches Bild, eine irdische Erfüllung von der Verheißung, die Gott Abraham, Isaak und Jakob gegeben hatte. Und Gott unterstreicht dieses Anliegen und diese Tatsache, dass er mit Josef war, nicht nur am Anfang unseres Kapitels, sondern wenn ihr mit mir einmal ans Ende geht, in den Vers 21 und 23, da betont und unterstreicht Gott noch einmal, dass was auch mit Josef geschah, Gott sich zu seinem auserwählten Knecht stellte. Das finden wir quasi immer wieder im Leben Josefs. Wir haben den Start als auserwählter und kostbarer Sohn seines Vaters Abrahams. Wir haben ihn als prophezeiten König und Herrscher durch seine Träume und dann folgt sein Leid und sein Verkauf durch seine Brüder. Bevor es jetzt irgendwie mit Josef weitergeht, erinnert Gott wieder daran, er segnet Josef, er ist mit Josef. Dann geschieht wieder Leid in seinem Leben, was wir uns als nächstes anschauen. Und nachdem dieses Leid geschieht, sagt Gott wieder und erinnert immer wieder daran, doch egal was Menschen tun, egal was in seinem Leben vielleicht wie ein Scheitern aussieht, das ist mein auserwählter Knecht. Das ist dieser Retter, den ich euch vorausschicken werde, wie es Josef später in der Geschichte deutlich macht. Und so, als Josef dann im Gefängnis war, heißt es in Vers 21 wieder, und der Herr war mit Josef und wandte ihm Güte zu und gab ihm Gnade in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und er macht das Gleiche wie Potiphar, der sagt, ja gut, dann kümmere ich mich um gar nichts mehr, was hier ansteht. Und das macht er dann auch, der hat einfach nur entspannt. Und Josef hatte sich im Gefängnis um diese Anliegen gekümmert. Wieder warum? Am Ende von Vers 23, weil der Herr mit ihm war und was er tat, ließ der Herr gelingen. Also was ist Gott so wichtig in diesem Kapitel, dass er Gottes einrahmt, bevor wir zu dieser Szene kommen, die uns hauptsächlich quasi so dramatisch in Erinnerung bleibt? Gott war es wichtig, noch einmal deutlich zu machen, dass Josef in seinem Plan eine Sonderstellung hatte. Josef war nicht wie alle anderen. Alle anderen waren wie alle anderen halt, aber nicht Josef. Josef war anders. Josef hatte Gottes Verheißung über seinem Leben, auserwählter, geliebter Herrscher zu sein, auch wenn er verworfen wird. Und Josef war in besonderer Weise von Gott gesegnet, auch wenn er unschuldig angeklagt und wieder verworfen wird. In dieser Tatsache, dass Gott deutlich macht, dass er mit Josef ist, erinnert Gott wieder auch darin, dass auch wenn Menschen Dinge böse machen, Gott immer noch derjenige ist, der seine Pläne umsetzt. Gott war die ganze Zeit mit Josef, das heißt, die Menschen konnten mit dem, was sie Josef antaten, Josef nicht aus der Hand Gottes reißen. Sie konnten Josef nicht davon abbringen und sie konnten auch Gott nicht davon abbringen, das umzusetzen, was er sich vorgenommen hatte. Und auch wenn es ihm nicht immer direkt hier so erwähnt wird, quasi, dass Gott seine konkret, also indem es verbal benannt wird, dass Gott quasi seine Finger im Spiel hatte, macht doch die ganze Geschichte deutlich, wie wir es immer wieder gesehen haben, dass diese Tatsache, was Menschen böse dachten, Gott gut machte, so umgesetzt wurde, dass Gott jeden einzelnen Schritt lenkte. Es war kein Zufall, dass Josef von seinen Brüdern verkauft wurde, als Ruben gerade nicht dabei war, der es eigentlich verhindern wollte. Genauso war es kein Zufall, dass zu dem Zeitpunkt, als Ruben nicht dabei war, zufällig diese Karawane vorbeiging, die nach Ägypten wollte. Und es war auch kein Zufall, dass Josef von einem Obersten der Leibwache, von einem königlichen Diener gekauft wurde und nicht irgendein Sklave wurde, damit er eines Tages dem Pharao begegnen konnte. Es war auch kein Zufall, dass Josef zufällig an diesen Potiphar verkauft wurde, der zufällig eine Frau hatte, die auf Josef stand. Der gerade Josef rausgepickt aus allen anderen Sklaven so sehr gefallen hat. Es war alles kein Zufall, sondern Gott lenkt hier die Geschichte. Gott lässt seine Pläne deutlich werden und Gott ließ auch diese Geschichte so geschehen und deutlich werden, um uns etwas zu zeigen. Gott will jetzt nämlich, und das beginnt ab Vers 7, uns zeigt nicht nur quasi seine Pläne, die er mit Josef hatte, als geliebten, auserwählten Sohn und Herrscher, sondern er will auch deutlich machen, wie ist dieser auserwählte Herrscher, der von den Menschen gehasst wurde. Was hat er gemacht, was Juda in Kapitel 38 nicht gemacht hat? Und jetzt kommen wir zu der Begebenheit von Vers 7 bis 18. Josef wird nicht nur als der gesegnete Knecht beschrieben, sondern jetzt wird Josef als der gerechte Knecht beschrieben. Und zwar in Vers 7 kommt quasi die Frau Potiphars auf die Bühne oder betritt diese Bühne und es beginnt mit einem ersten persönlichen Angebot an Josef. Diese Versuchung, die Josef erlebte, kann man in mehrere Stufen aufgliedern, weil es quasi immer herausfordernder, immer direkter, immer unverblümter wird. Ich meine, die Frau, die fängt schon sehr steil an. Ne? Josef muss nicht überlegen, was sie irgendwie möchte, sondern in Vers 7 heißt es, es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sprach, liege bei mir. Deutlicher geht's nicht. Der hat ihm nicht einfach nur irgendwie schöne Blicke zugeworfen oder sich verkleidet, so wie Tamar, dass Josef vielleicht dachte, vielleicht will die was. Das war direkt, schlaf mit mir. Josef, mach das doch, bitte. Du gefällst mir. Es heißt, ich sehe es am Ende von Vers 6, Josef war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Auch das wird in der Bibel nur von Josef und David gesagt. Josef war schön und das ist ihr aufgefallen. Und sie fragt, liegt bei mir, eigentlich eine Aufforderung. Wie reagiert Josef darauf? Josef, und das heißt es in Vers 8, weigerte sich, und er weigert sich nicht nur, sondern er erklärt es der Frau. Er weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er hat, hat er in meine Hand gegeben. Niemand ist größer in diesem Haus als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, da du seine Frau bist. Und wie sollte ich diese große Bosheit tun und gegen Gott sündigen? Was ist Josefs Antwort darauf? Josefs Antwort darauf ist nicht, ich finde dich eigentlich gar nicht hübsch. Also, ich weiß nicht, nicht jeder Mann will mit jeder Frau schlafen und nicht jede Frau will mit jedem Mann schlafen. Da musst du schon sehr arg getrieben sein. Josef sagt nicht, ja, hey, nee, du bist nicht so mein Typ. Josef nennt zwei Dinge als Begründung. Respekt vor seinem irdischen Herrn und Furcht vor seinem himmlischen Gott. Das ist Josefs Antwort. Josef sagt, liebe Frau, das würde gar nicht gehen. Weißt du warum? Weißt du, dein Ehemann, weißt du, wie er mich beschenkt hat? Weißt du, wie viel Gutes er mir gegeben hat? Welche Position ich habe in diesem Haus? Es wäre eine große, er benennt es als eine große Bosheit. Wie soll ich diese große Bosheit tun? Sagt, ich habe so viel bekommen und jetzt gehe ich an dieses eine, was mir zurückgehalten wurde. Erinnert uns das an etwas? So viel Segen, nichts vorenthalten, nur eine Sache, die man nicht durfte. Adam und Eva im Garten Eden. Ihre Reaktion war nicht, wir haben so viele Früchte, von denen wir essen dürfen. Wie könnten wir diese große Bosheit tun und von dieser einen Frucht essen? Josef reagiert so. Josef macht es anders wie alle anderen. Josef sagt, schau mal, was ich alles bekommen habe. Es wäre eine große Bosheit, wenn ich das Einzige nehme, was mir vorenthalten wurde. Aber er begründet es nicht einfach nur mit dem Respekt vor Menschen, dass er seinen irdischen Herrn fürchtet und respektiert, sondern er hängt dem etwas an und macht und hier wird deutlich, in welcher Beziehung Josef lebte. Er sagt, wie sollte ich diese große Bosheit tun und gegen Gott sündigen? Josef, das Gesetz war noch nicht da. Es hieß noch nicht, du sollst nur eine Frau haben, du sollst nicht begehren deines Nächsten. Aber Josef wusste, als Mann und Frau schuf er sie, ein Fleisch, eine monogame Gemeinschaft. Josef wusste, es ist Sünde, Ehebruch zu treiben. Es ist Sünde, hier mit der Frau zu schlafen, die ich nicht geheiratet habe. Und er weiß, diese Sünde richtet sich nicht einfach nur gegen Potiphar, sondern sie würde sich gegen Gott richten. Josef lebte in völliger Gottesfurcht. Das war seine Lebensperspektive. Die Frau Potiphars, die hört damit nicht auf, sondern diese Versuchung steigert sich. Die hat nicht nachgegeben und gesagt, jo, okay, dieser Mann, der scheint sehr fromm zu sein, da lasse ich lieber die Finger weg, sondern der hat ihr so sehr gefallen, dass sie das immer wieder tat. Und so lesen wir ab Vers 10, es geschah, als sie Josef Tag für Tag ansprach. Also es verging kein Tag, an dem Josef sie nicht nur gesehen hat, sondern darauf angesprochen wurde. Die hat ihm nicht ab da nur noch schöne Blicke zugeworfen, sondern sie hat am da genauso weitergemacht, jeden einzelnen Tag. Lieg bei mir, schlaf mit mir. Es wird hier nicht beschrieben, ob die Frau Potiphars schön oder hässlich war in der jeweiligen Kultur. Das muss man immer ganz vorsichtig sagen. Die Bibel kennt es auch zum Beispiel, dass manche Töchter besonders als hübsch beschrieben werden und andere nicht so. Das kennt die Bibel auch. Das bedeutet aber keinen Unterschied vom Wert, sondern die Sichtweise, die Menschen darauf haben. Aber wir können mal die Überlegung anstellen, der Oberste der Leibwache, die Reichen und Schönen dieser Erde, haben die schöne Partner oder eher nicht so schöne Partner? Das fällt auf, wenn von den Reichen und Schönen jemand einen Partner hat, wo man sich denkt, die ist nur wegen seinem Geld mit dem zusammen. Das fällt auf. Das fällt auf. Ich würde mal davon ausgehen, dass Potiphars Frau nicht einfach nur irgendeine Frau war, sondern die konnte sich es leisten, besonders schön auszusehen. Tag für Tag kamen sie zu Josef, Tag für Tag gab sie ihm dieses Angebot. Und auch da heißt es aber wieder über Josef, und es geschah in Vers 10, es geschah, als sie Josef Tag für Tag ansprach und er nicht auf sie hörte, bei ihr zu liegen, bei ihr zu sein. Also Josef hörte nicht darauf. Josef lehnte das ab. Josef widerstand nicht nur einmal, sondern Josef widerstand Tag für Tag. Aber diese Versuchung hört auch hier nicht auf, sondern sie lässt es nicht dabei, Josef einfach nur darauf anzusprechen, sondern sie wartet jetzt einen besonderen Zeitpunkt ab und wird jetzt handgreiflich. Und das finden wir in Vers 11. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus ging, um seine Arbeit zu tun, und kein Mensch von den Leuten des Hauses war dort im Haus. Das ist nochmal eine andere Situation. Es ist die eine Sache, von hier ganze Zeit angesprochen zu werden mit dem Wissen, okay, hier sind Leute um uns herum, die würden das merken, wenn wir jetzt auf einmal zu zweit verschwinden. Jetzt ist die Situation vor Josef, dass niemand anders da ist, außer sie und er. Und wieder stellt sich die Frage für Josef: Wirst du diese große Bosheit tun und gegen Gott sündigen? Wirst du diese eine Sache nehmen, die dir verboten ist? Oder wirst du widerstehen, weil du Gott fürchtest? Die Frau ist heimlich und sie merkt, Josefs Einstellung hat sich nicht geändert. Josef lebte nicht vor Menschen, sondern seine Einstellung, dass Gott diese Sache immer noch sehen würde, bestand. Also macht sie Folgendes, Vers 12. Sie ergriff ihn bei seinem Gewand und sprach: Liege bei mir. Jetzt wird sie handgreiflich. Jetzt reicht es ihr nicht einfach nur, ihm darüber zu sprechen, sondern jetzt legt sie Hand, jetzt fasst sie ihn an seinem Gewand an und spricht es ihm noch einmal zu. Wie reagiert Josef? Was macht Josef? Hört hier seine Gerechtigkeit auf? Gut gestartet? Ich meine, wer würde aus menschlicher Sicht jetzt sagen, und dann ist es ihm doch passiert, ich meine, so lange in dieser Art und Weise, eigentlich müssten wir es schon Josef hier hoch anrechnen, wie es bisher gelaufen ist. Besser als bei den meisten. Aber Josef hört hier nicht auf und er ist bereit, dieses Gewand in ihrer Hand zu lassen, zu fliehen und hinauszulaufen. Es wird nicht beschrieben, ob Josef dadurch, dass sie das Gewand genommen hat, dadurch jetzt nackt war oder ob er in Unterwäsche rausgelaufen ist. Aber wir können auf jeden Fall festhalten, das hat man ihm angesehen, dass er nicht mehr alles anhatte, was man eigentlich anhaben sollte. Josef war es egal, ob er jetzt öffentlicher Beschämung ausgesetzt war, während er das Richtige tut. Josef war es egal, welche sichtbaren Konsequenzen es mit sich bringen würde, wenn die Leute jetzt sehen würden, oh, da fehlt aber etwas, wo ist sein Gewand? Oh nein, das ist ja bei der Frau Potiphas, was ist da passiert? Das war Josef egal, sondern die Gottesfurcht, dass er Gott gehorsam sein wollte, das hatte er vor Augen. Josef ließ das Gewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Wie reagiert Potiphas Frau darauf? Jetzt braucht sie irgendeine Ausrede. Kann ja nicht hingehen und sagen, ja gut, mein Ehemann, es ist nichts passiert, aber ich wollte. Aber es ist nichts passiert. Sondern die muss den Spieß umdrehen und in eine Opferrolle reinschlüpfen. Und das macht sie ganz gekonnt. In Vers 13, zuerst fängt sie damit an, es geschah, als sie sah, dass er sein Gewand in ihre Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses und sprach zu ihnen. Jetzt, vorher waren sie alleine, jetzt müssen alle mal herkommen. Jetzt muss der Status aufrechterhalten werden, was sie eigentlich für eine Art von Ehefrau ist, dass sie so etwas niemals tun würde. Und jetzt wird Josef vor allen Anwesenden des Hauses verleumdet. Sie ging nicht einfach nur zu Potiphar und hat gesagt, du, dieser eine Sklave, kannst du bitte dich kümmern, der soll weg, schau mal, was der probiert hat. Öffentlich beschuldigt und verleumdet sie jetzt Josef und sie sagt zu allen anderen, seht, in Vers 14, da rief sie die Leute ihres Hauses und sprach zu ihnen und sagte, seht, er hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, damit er Scherz mit uns treibt. Also sie macht deutlich, dass Josefs Anwesenheit eine Gefahr nicht nur für sie, sondern für alle darstellt. Er treibt Scherz mit uns. Schaut mal, was er mit mir versucht hat, das könnte auch dir passieren. Er treibt Scherz mit uns. Mutwillen können wir noch übersetzen. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen, und ich habe mit lauter Stimme gerufen. So belügt und beschuldigt sie Josef vor allen anderen und tut so, als ob Josef eine Gefahr für alle anderen darstellen würde. Es geht weiter, ihr Mann Potiphar kommt nach Hause, sie zeigt ihr Gewand und wieder sagt sie in Vers 17, sie redete zu ihm nach diesen Worten und sprach, der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast. Also wie, das ist, was sagt Adam, die Frau, die du mir gegeben hast. Wieder, sie tut diese Schuld ganz von sich abwerfen und sagt, hey, wenn du diesen Knecht nicht zu uns geholt hättest, wäre das zwar nicht passiert, aber du bist schuld, nicht ich, du bist schuld. Du bist schuld daran, dass es in der Situation war. Und dann sagt sie, er ist zu mir gekommen und Scherz mit mir zu treiben. Vor Potiphar sagt sie nicht einfach, er ist eine Gefahr für alle, sondern bezieht es jetzt auf sich. Und sie beschreibt, wiederholt diese Lüge, diese falsche Anschuldigung, die wieder mit dem Gewand zu tun hatte. Und dieses Gewand bei Josef, das hat immer wieder eine Bedeutung in der Geschichte. Eigentlich, ich dachte mir, als Josef das Gewand in ihrer Hand gelassen hatte, hätte ich mir an seiner Stelle gedacht, nicht schon wieder. Immer wenn irgendwas mit meinem Gewand ist, geht es nicht gut weiter. Damals war das mit dem Gewand, jetzt schon wieder irgendwie so etwas. Aber das macht deutlich diese Scham, diese Beschämung, dieses Leid, durch das Josef ging, bis er Königsgewänder bekam. Bis er ein Gewand vom König bekam, das jetzt anders war als das vorher. Und wir finden in so vielen Facetten eben diese Hinweise, diese Vorschattung auf Jesus, bei dem wir auch unbedingt gleich rauskommen und gleich ankommen werden. Also die Frau von Potiphar wiederholt es auch gegenüber ihrem Mann. Und Josef muss sich oder wird diesen Lügen hingegeben. Potiphar wird zornig, es wird nicht beschrieben, ob er zornig auf Josef wurde, es wird nicht beschrieben, ob er zornig auf seine Frau wurde, es wird nicht beschrieben, ob er zornig wurde, weil jetzt sein erfolgreichster Mitarbeiter auf einmal ins Gefängnis musste und er dadurch wirtschaftlichen Verlust hat. Es heißt einfach nur, Potiphar wurde zornig. Er wird zornig und er bringt jetzt Josef ins Gefängnis, wo die königlichen Gefangenen waren. Josef wird, obwohl er nichts falsch gemacht hat, aufgrund von Zeugen, die lügen, zu Unrecht ins Gefängnis gebracht. Und jetzt sehen wir Josef nicht nur als gesegneten und als gerechten Knecht, sondern wir sehen Josef als unschuldigen Gefangenenknecht. So wird Josef hier in Kapitel 39 beschrieben. Es ist so anders, wie Josef sich verhält, als wie das, was wir vorher schon in Kapitel 38 erwähnt haben. Wir haben in Kapitel 38 eine Versuchung Judas gehabt, die aber so viel milder war als Josefs, oder? Judas wurde nicht darum gebeten, zu Tamar zu gehen. Judas sah sie und er ging selber auf sie zu. Judas musste nicht Tag für Tag an dieser Stelle vorbeilaufen und immer wieder Nein sagen. Judas wurde nicht mit Gewalt dazu genötigt, Unzucht zu treiben. Judas musste auch keine direkte öffentliche Scham fürchten, sondern er war alleine und niemand hätte es gemerkt. Judas musste keine direkte Konsequenz fürchten wie Josef. Und so wie Josefs Versuchung bei weitem herausfordernder war als die Versuchung Judas, so ist Josefs Verhalten auch bei weitem gerechter. Er lehnt es immer wieder ab mit der Begründung, dass er Gott fürchtet. Er widersteht auch, als es heimlich geschehen könnte. Und er widersteht sogar, als er mit Gewalt dazu genötigt und öffentlich beschämt wurde. Warum schreibt Gott das in dieser Art und Weise? Wenn du und ich dieser Frage nachgehen, wo sind wir in dieser Geschichte, unabhängig davon, wie häufig und ob man sie stellen sollte, welches Kapitel beschreibt dein Leben besser? 38 oder 39? Geschweige denn, dass diese Situation von 1. Mose 9, die Josef erlebte, kein Paradebeispiel für sexuelle Versuchung ist. Also vielleicht wünschen sich das manche Männer, aber die wenigsten werden von der Frau ihres Chefs handgreiflich verführt und jeden Tag dazu genötigt, mit ihnen zu schlafen. Das begegnet den wenigsten von uns. Und was spiegelt unser Leben trotzdem wider? Josefs Verhalten oder Juda. Das Neue Testament sagt, dass wir alle aufgrund unserer eigenen Begierde versucht und verlockt werden. Du und ich, wir scheitern nicht einfach nur, wenn wir das persönliche Angebot bekommen. Du und ich, wir bringen uns selbst in Versuchung, weil wir Dinge wollen, die Gott uns verboten hat. Weil wir, obwohl wir so viel haben und wissen können, was uns Gott alles nicht vorenthalten hat, immer wieder diese eine Sache sehen, die uns wichtiger ist als alles andere, was Gott gegeben hat. Dein und mein Leben spiegelt eher Kapitel 38 wider. Aber, und das ist das Gute, diese Geschichte zeigt eben, dass es einen gibt, der ganz anders ist. Einen, der das gemacht hat, was kein anderer hinbekommen hat, obwohl er es machen sollte. Und dieser eine sind nicht du und ich, nicht irgendjemand, sondern es ist ganz bewusst derjenige, der kostbar und geliebt ist, der gekrönt und gehasst ist, derjenige, der gesandt und beseitigt wurde, derjenige, der ein gesegneter Knecht wurde und trotzdem als Gerechter schuldlos verurteilt wurde. Und dieser eine ist Jesus Christus. Josef, aus Josefs Leben wird hier eine Sache rausgepickt. Es ist ein Versuchungsbereich. Das heißt nicht, dass Josef in allen anderen Lebensbereichen genauso reagiert hat. Es wird eine Sache rausgenommen. Eine Sache, wo aber uns auf Jesus hingewiesen wurde, der in allen Lebensbereichen so reagierte. Jesus überwand für dich und mich nicht nur eine Versuchung. Jesus überwand für mich und dich und mich nicht nur einmal eine Versuchung, sondern Tag für Tag, immer wieder, in der Öffentlichkeit und alleine. Er überwand dein und mein Fleisch und er überwand den Teufel, der persönlich zu ihm in der Wüste kam, als er wirklich alleine war und ihn Tag für Tag immer wieder versuchte, das zu tun, was er nicht machen sollte. Jesus überwand alle Versuchungen. Und dafür ist Jesus auf diese Erde gekommen. Wenn wir diese Facetten Josefs aus dieser Geschichte nehmen, dann sehen wir, dass Josef unfreiwillig zu einem Sklaven geworden ist. Jesus wurde nicht dazu gezwungen, ein dienender Knecht zu werden, sondern das Neue Testament sagt, dass er freiwillig herabkam und Knechtsgestalt geworden ist, dass er in unserer Mitte als der Dienende war, dass er nicht kam, um bedient zu werden, sondern als ein Knecht, um zu dienen. Jesus kam freiwillig, um den Menschen zu dienen und um Gott zu dienen. Und was beinhaltete das? Sich Gottes Gesetz zu unterordnen und ein Knecht Gottes zu sein, der seinem Herrn alle Ehre bringt. Und indem Jesus das gemacht hat, blieb es nicht unbemerkt. Wenn ihr mit mir einmal ins Neue Testament, in das Johannesevangelium geht, in Johannes Kapitel 3, da finden wir haben es diesen Abschnitt uns in der letzten Sonntag angeschaut, ich will eben nur auf eine Verknüpfung zu heute hinaus. In Johannes Kapitel 3, als Nikodemus zu Jesus kommt, heißt es in Vers 2, dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. So wie es bei Josef aufgefallen ist, dass Gott mit ihm war, dass es übernatürlicher Segen ist und nicht menschliches, so blieb es auch bei Jesus nicht verschont. Nicht einfach nur durch wirtschaftliche Leistung oder sonst etwas, sondern Jesus hat in einem viel größeren Maß Zeichen und Wunder getan und Heiligkeit ausgelebt, dass die Leute wussten, Gott ist mit ihm. Das ist kein Zufall. Dieser eine ist anders als alle anderen. Jesus selbst hat es bestätigt, ein paar Kapitel weiter in Johannes Kapitel 8, Vers 29, dort sagt Jesus, und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Jesus selbst hat bestätigt und dieses Zeugnis abgelegt, Gott ist mit mir. Seht ihr das nicht? Fällt euch das nicht auf? dass ich anders bin als alle anderen. In den Wundern und in den Zeichen, aber genauso in dem, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue, Tag für Tag, egal in welchem Gespräch, egal in welcher Situation, egal in welcher Herausforderung ich bin, ich verhalte mich so, dass ihr sehen könnt, das würde Gott gefallen. So sollten wir eigentlich sein. In Apostelgeschichte 2 heißt es, dass Jesus der Nazaräer, ein Mann von Gott vor euch bestätigt wurde durch mächtige Taten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat. Aber obwohl Jesus in dieser Art und Weise gelebt hat, wie gingen die Menschen damit um? Sie beschuldigten ihn grundlos. Genauso wie Potiphas Frau anfing, Lügen zu erzählen, vor allen Menschen und vor ihrem Mann, vor dem Richter, der entscheiden durfte, wie es mit Josef weitergeht. Was haben die Menschen mit Jesus gemacht? Es heißt im Neuen Testament, dass sie Zeugen aufbrachten, die falsche Dinge von ihm erzählten. Die haben sich Lügen ausgedacht, was Jesus gemacht haben sollte. Glaubt ihr, das war eine Versuchung für Jesus, das klarzustellen? Glaubt ihr, das war eine Versuchung für Jesus, indem er das alles abwies, dem Tod am Kreuz zu entgehen? Jesus hätte alles sagen können, damit das Fazit gewesen wäre, dass er nicht unschuldig angeklagt werden würde. Jesus, es heißt, dass ihm die Augen verbunden wurden und dass ihm, Josef wurde Gewalt angetan in der Versuchung, Jesus wurden die Augen verbunden, er wurde geschlagen und es hieß, wer hat dich geschlagen? Du bist doch Gottes Sohn. Glaubt ihr, das war keine Versuchung? Jesus wurde in allen Lebensbereichen versucht, sogar unter höchster Gewalt. Unter Folter würden du und ich mit so vielem aufgeben. Unter Folter würden du und ich, wenn es uns an den eigenen Kragen, an unser eigenes Leid geht, wenn wir vielleicht Dinge wieder verlieren würden, die uns so wichtig waren, dann widerstehen wir der Versuchung vielleicht nicht mehr. Jesus trotzdem. Jesus wusste, das wird ihn alles kosten, wenn er dieser Versuchung widersteht. Und das vielleicht als Hinweis an all die Menschen, die denken, wenn ich das vor Gott Richtige tue, wird mein Leben von Erfolg gesehnt werden. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Was für eine Konsequenz hatte das bei Josef, dass er das Richtige tat? Gefängnis. Was für eine Konsequenz hat es bei Jesus, dass er das Richtige tat? Und bei dir soll es anders sein. Oh Gott, schau mal, wie viel ich diene. Schau mal, was ich alles Richtige mache für dich. Warum widerfährt mir das? Das ist kein Zusammenhang. Die Knechte Gottes haben auch schon immer wegen dem Gutestun gelitten. Und in deinem und meinem Leben ist es nicht anders. Wir können nicht sagen, Gott, schau mal, was ich alles gemacht habe, jetzt segne mich. Wenn es bei Jesus nicht war, wenn es bei Josef nicht so war, warum sollte es bei dir und bei mir so sein? Jesus Christus tat alle Zeit das Gott Wohlgefällige. Und es war nicht einfach nur eine Art und Weise, dass Jesus, dass es quasi wie ein Zuckerschlecken war, einfach immer die richtigen Dinge zu tun, sondern der Hebräerbrief, der immer wieder betont, dass Gott, wir in Jesus einen hohen Priester haben, der darin gelitten hat, als er versucht wurde und jetzt uns helfen kann. Es war eine Herausforderung für Jesus. Und eine Stelle möchte ich anschauen in Hebräer Kapitel 4, Verse 15 und 16. Hebräer Kapitel 4, die Verse 15 und 16. Dort heißt es, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen der Sünde. In allem versucht, in gleicher Weise wie wir. Wie können wir anhand der Versuchung Josefs dieses in gleicher Weise wie wir füllen? Persönlich aufgefordert, Tag für Tag, auch heimlich, und das trifft wenige von uns, auch mit der Konsequenz von öffentlicher Scham und auch unter Gewalt. Jesus hat alles erlebt, wie wir es erleben, aber in einer viel größeren Weise. Und das heißt, dass er, und darin ist er viel größer als Josef, er wurde in allem versucht. Jeglichen Versuchungsbereich, den Menschen erleben können auf dieser Erde, hat Jesus erlebt, aber ohne Sünde. Er hat es überwunden, für dich und für mich. Und das Herrliche ist, wie reagiert Jesus mit diesem Erlebnis auf dich und mich? Es heißt, dass wir, für dir dieser Text verneint ist, sagt, Jesus ist nicht ein Hohepriester, der kein Mitleid hat, sondern er hat Mitleid mit uns. Er hat Mitgefühl mit unseren Schwachheiten. Dieses Mitgefühl, das gilt uns, wenn wir uns so verhalten wie Judas. Dieses Mitgefühl und diese Gnade und diese Barmherzigkeit, die Jesus für uns hat, die gilt uns, wenn wir nicht so sind wie er, was wir alle nicht sind. Die gilt uns, wenn wir nicht Tag für Tag widerstehen, ob der gleichen oder anderen Versuchung. Darin hat Jesus Mitgefühl für uns. Und Jesus hat darin Gnade für uns. Und dazu ermutigt uns diese Schrift, warum hat Jesus das gemacht? Warum ist Jesus freiwillig ein Knecht geworden, der sich erniedrigt hat, um das für dich und mich zu überwinden? Weil das unsere einzige Chance ist, freimütig vor Gottes Thron zu kommen. Und so geht es weiter in Vers 16. Als Konsequenz, weil Jesus das für uns gemacht hat, lasst uns mit Freimütigkeit, freimütig heißt ohne Scham, ohne Angst, ohne Sorge verurteilt zu werden, dürfen wir jetzt vor den Thron kommen, wo wir nicht einfach nur einen König finden, der machen darf, was er will, sondern einen König, der auch gnädig sein darf, vor den Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Weil Jesus all das für dich und für mich vollbracht hat, weil er alle Versuchungen widerstanden hat und sich trotzdem als unschuldiger Knecht hingegeben hat, dürfen du und ich zu Gott kommen. Dort finden wir Barmherzigkeit, Vergebung, aber dort finden wir noch etwas, rechtzeitige Hilfe. Und das ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Ich bündel das, weil ich habe theoretisch noch zwei Punkte, aber ich habe dir auch genauso die Zeit im Blick. Diese rechtzeitige Hilfe, die wir bei Jesus Christus finden, ist nicht nur rechtzeitige Vergebung. Also, dass wir Vergebung bekommen, bevor wir tot sind und es zu spät ist. Das ist nicht nur die Hilfe, die wir bei Jesus finden. Rechtzeitige Hilfe ist Hilfe in Versuchungen. Rechtzeitige Hilfe ist Hilfe, bevor wir fallen. Rechtzeitige Hilfe ist auch Hilfe, bevor unser Gewissen uns in den Ruin treibt. Bei Jesus finden wir rechtzeitige Hilfe vor Versuchungen, in Versuchungen und auch nach Versuchungen. Das finden wir bei Jesus. Und dieser Jesus, der nicht einfach nur unsere Gerechtigkeit ausgelebt hat und sie uns schenkt, indem wir an ihn glauben, Jesus Christus ist auch der Einzige, der dir und mir helfen kann und in dir und mir vollbringen und verändern kann, was du und ich nicht schaffen, nämlich Gott zu verherrlichen und zu seiner Ehre zu leben. Wo finden du und ich unsere Kraft? Josef ist geflohen und hinausgelaufen. Wir haben im Neuen Testament immer wieder die Aufforderung, flieht der Hurerei, flieht dem Götzendienst, flieht die jugendliche Begierde. Es ist nicht einfach so, als ob die Briefe uns jetzt quasi rausnehmen und sagen, das ist keine Aufforderung, die Gott an dich und mich stellt. Aber wie können wir dieser Aufforderung Gehorsam leisten? Allein durch Jesus. Allein indem Jesus unser Herz neu macht, indem Jesus unser Herz beschneidet, uns frei macht, davon unserem Fleisch permanent nachzugehen und seine Gerechtigkeit genauso auszuleben. Während wir wissen, dass Jesus Christus uns alles vergeben hat. Und die große Frage, die sich dir und mir darin stellt, ist, vor Versuchungen zu fliehen, beginnt nicht, indem wir einfach Nein sagen. Das macht die Bibel an vielen Stellen deutlich. Sondern es beginnt damit, dass wir zu Jesus fliehen. Zu Jesus fliehen. Wie legen wir Sünde ab, die uns so leicht umstrickt? Indem wir hinschauen auf Jesus. Wie widerstehen wir Versuchungen? Indem wir nicht einfach nur nicht das Falsche tun, sondern indem wir zu dem rennen, der das Richtige getan hat. Und darin beginnt unser Fallen. Unser Fallen in Versuchungen beginnt nicht einfach, wenn wir uns auf dem Pfad der Ungerechtigkeit begeben, um das Falsche zu tun, sondern es beginnt, wenn wir Jesus nicht mehr im Blick haben. Wenn wir nicht zu dem schauen und zu dem kommen, der alles für uns vollbracht hat. Aber genau dazu lädt Jesus uns ein. Und er sagt, ich habe Mitleid mit dir, komm immer. Komm davor, komm währenddessen und ganz wichtig, komm auch danach. Wenn du und ich nicht widerstehen, wenn du und ich in Versuchungen fallen, dann ist Jesus mit offenen Armen bei uns und verlässt uns nicht, weil er ein barmherziger Hohepriester ist. Und weil genauso in Jesus Christus, und das ist eine Sache, wenn ihr Predigten sucht zu diesem Abschnitt, dann findet man zwei Sachen vor allem. Die eine Predigtkategorie ist, sei so wie Josef. Die andere Predigtkategorie ist, schau mal, Gott war immer mit Josef, Gott ist auch immer mit dir in deinem Leid. Das ist wahr, aber nur unter einer Bedingung, weil wir zu Jesus gehören. Diese Tatsache, dass Josef beschrieben wird und dass Gott immer mit ihm war, ist ein Grundkennzeichen und ein Grundinhalt der Verheißung, die Gott Abraham und Isaak und Jakob gegeben hat. Er hat immer wieder wiederholt, fürchte dich nicht, ich werde mit dir sein und dich segnen. Diese Tatsache, dass Gott einen Menschen niemals verlässt, egal was er auch tut, ist ein Grundversprechen des Bundes, den es nur in Jesus Christus gibt. Und weil Jesus das vollbracht hat, gilt das auch dir und mir. Dann gilt dir und mir, dass Jesus uns niemals verlassen wird, egal worin wir uns befinden. In Leid, in Versuchung, in Sünde und Schuld. Judah wurde auch nicht von der Verheißung verlassen. Obwohl Judah all das gemacht hat, galt immer noch dieses Versprechen, dass er zum auserwählten Volk Gottes gehören durfte. Und dazu gehören genauso auch wir, wenn wir zu Jesus gehören. Jesus ist derjenige, der Immanuel genannt werden sollte, was heißt Gott mit uns. Und das hört niemals auf. Gott hat versprochen, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Schau nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Und diese Verheißung gilt in jeder Lebensphase dir und mir, wenn wir zu Jesus gehören. Und vor allem eben, und das macht dieses Kapitel deutlich, im Zusammenhang mit deinen und meinen Versuchungen und unserer Sünde. Und dazu will ich uns ermutigen, durch diese Erinnerung, was Jesus vollbracht hat, dass wir zu ihm fliehen, dass wir zu ihm kommen, egal was passiert, egal wo wir uns befinden, egal was in unserem Leben geklappt oder auch nicht geklappt hat und egal wie oft und wie häufig wir in Versuchungen scheitern. Jesus hat sie für uns überwunden, damit wir von Gott als gerecht betrachtet werden. Amen. Ich möchte euch alle einladen zu einer Gebetsgemeinschaft als Antwort auf diese Predigt. Ihr dürft dazu aufstehen.